Meine Damen und Herren, es handelt sich bei diesem musikalischen Weihestück um die Nationalhymne der Blavatia, des kleinen balkanesischen Volksstammes mit der großen nationalen Tradition, von der Sie sogleich ein Stück kennenlernen sollen. Und nun, bevor das Stück anfängt, sollen Sie auch noch die feierliche Hymne der Prozegowina kennenlernen, die ebenfalls eine kleine, aber geschichtsträchtige Nation ist, gleichermaßen berühmt durch ihren Angriffs- und ihren Geschäftsgeist. Doch da beginnt die prozegowinische Hymne schon, hören wir sie schweigend an. Und nun erleben und erleiden Sie mit Joachim Thege in der Hauptrolle die Vorgänge an den Ufern der Plotinitsa.
Mein Name ist Eduard Merlin. Dieser Name, meine Damen und Herren, dürfte Ihnen allen ein Begriff sein und den Kunstkennern unter Ihnen sogar mehr als das. Ich bin der Eduard Merlin. Ich bin zwar noch nicht alt, heutzutage altern die Lebensfrohen unter uns langsam, aber dennoch alt genug, um Ihnen von einer Begebenheit zu erzählen, die beinahe 30 Jahre zurückliegt, ohne dabei Gefahr zu laufen, dass Sie sich ihrer noch entsinnen. Denn inzwischen hat es ja bekanntlich andere, wichtigere Dinge gegeben, die ein derartiges Ereignis aus der Erinnerung verdrängt haben. Damals jedoch waren die Zeitungen und vor allem natürlich die illustrierten Zeitungen voll davon.
Eduard Merlin an der prozegowinisch-blavatischen Grenze als Spion erschossen. Bedeutender junger Maler wird Opfer eines Grenzzwischenfalls. Lesen Sie den
authentischen Bericht. War Eduard Merlin Spion in prozegowinischen Diensten? Lesen Sie den spannenden Tatsachenbericht von Ilona Meierle in der illustrierten Zeitung Trara.
Mohammedaner Mordenmaler. Auch Sie sollten
mit Pinsel und Schwert ein völlig authentischer Augenzeugenbericht über das tragische Schicksal Eduard Merlins von Gisela Fürwald im Quark der illustrierten Zeitung mit der Milliardenauflage.
Ja, das war die Jugendzeit der Tatsachenberichte, deren Aufgabe es ja noch heute ist, Ereignisse, vor allem aber vermeintliche Ereignisse, zu historischer Wahrheit zu verarbeiten. Aber lassen Sie mich meine Geschichte erzählen. Sie spielt sich an den Ufern der Plotinitsa ab. Die Plotinitsa war, wie jedermann weiß, der Fluss, der bis zum letzten Weltkrieg die natürliche Grenze zwischen der Prozegowina und Blavatien bildete. Und wie alle natürlichen Grenzen war er, natürlich, das Objekt dauernder Streitigkeiten. Abwechselnd wurde er als reißender Strom oder als trübes Rinnsal bezeichnet, je nach dem angestrebten Zweck.
Die Plotinitsa, Prozegowinas Strom, nicht Prozegowinas Grenze!
So tönte es in Piloti, der politisch wachen Hauptstadt der Prozegowina.
Die Plotinitsa, Blavatiens Strom, nicht Blavatiens Grenze.
Dies wiederum hörte man in Slovjograd, der nicht minder regen Hauptstadt des mohammedanischen Blavatiens. Und dann folgten gewöhnlich kriegerische Grenzzwischenfälle. Sie bestanden darin, dass die protschegowinische Armee unter dem Oberkommando von General Slutsch einige Quadratkilometer blawazischen Gebietes. Beziehungsweise die blawazische Armee unter dem Oberkommando des nicht minderfähigen Generals Grigorowanowitsch ein paar Quadratkilometer protschegowinischen Gebietes eroberte. Aber von alledem wusste ich nichts, als ich eines Sommers beschloss, hierher zu fahren, um am protschegowinischen Ufer der Plotinitsa ein paar Monate in Ruhe zu malen. Ich hatte mir ein Zimmer in einem Bauernhaus gemietet und arbeitete tagsüber im Freien, ruhig, ungestört. Eines Tages jedoch, als ich auf einer Wiese saß und das blawazische Schroffsteingebirge jenseits des Flusses malte, tauchte plötzlich eine junge Dame vor mir auf, deren sachliche Miene irgendwie nichts Gutes verhieß.
Tach.
Guten Tag.
Sie sitzen hier also ganz ruhig und malen.
Ganz recht. Ja.
Als ob alles in bester Ordnung wäre.
Wieso? Ist denn nicht alles in bester Ordnung?
Sehen Sie den Mann dort, der da mitten im Fluss steht?
Ich sehe ihn bereits seit einiger Zeit. Nasse Füße scheinen ihm nichts anhaben zu können.
Er ist ein Beobachter.
Ein Beobachter. So.
Ja. Ein Mitglied der Internationalen Beobachtungskommission.
So. Ein Mitglied der Internationalen. Das erklärt aber noch nicht seine Gleichgültigkeit gegenüber nassen Füßen. Oder doch?
Sie sagen Sie mal, Sie haben wohl keine Ahnung von den Dingen, was?
Das kommt darauf an, von welchen Dingen.
Wissen Sie denn nicht, was der Beobachter tut?
Ich nehme an, er beobachtet.
Er beobachtet die Grenze.
So interessant finde ich sie gar nicht.
Sie ist sogar sehr interessant. Sie scheinen die ganze Situation überhaupt nicht zu verstehen.
Nein. Was gibt's denn da zu verstehen?
Ja, wissen Sie denn gar nicht, dass dieses Gebiet in internationaler Unruhe geehrt ist?
Woher sollte ich das wissen? Sie werden zugeben, dass nichts darauf hinweist.
Der Beobachter.
Sieht aus wie ein Angler, dem seine Angel weggeschwommen ist und der aus Kummer darüber versteinert ist. Von Unruhe merke ich nichts.
Ja, das ist es ja. Ich eben auch nicht.
Auf was warten Sie denn eigentlich?
Auf einen Krieg natürlich.
Sind Sie Waffenfabrikantin?
Nein, Kriegsberichterstatterin.
Ach so. Ja. Ja, dann natürlich.
Ich bin Ilona Meierle, die Kriegsberichterstatterin vom Trara.
So.
Ja. Und Quark schreibe ich unter dem Namen Giselher Föhrwald.
Aha.
In irgendeiner Form werden Sie ja schon von mir gehört haben.
Von Ihnen noch nicht, Fräulein Meierle. Obwohl mir Ihresgleichen selbstverständlich bekannt ist. Oder sagen Sie, gibt's denn da nicht viel bessere Plätze für Sie als ausgerechnet hier?
Wenn es im Augenblick irgendwo einen rechten Krieg gäbe, dann wäre ich nicht hier, das kann ich Ihnen sagen. Das kann ich Ihnen versichern. Aber ich brauche etwas für meinen Leser, und sei es auch nur ein Grenzzwischenfall.
Es tut mir leid, Fräulein Meierle, ich kann Ihnen da nicht helfen.
Also das würde ich nicht sagen. Sie können mir sogar sehr wohl helfen. Nur Sie als Mann können doch irgendwas provozieren, ne? Vielleicht sollte man erst einmal auf einen Grenzwächter schießen oder sowas.
Mein Fräulein, erstens sehe ich weit und breit keinen Grenzwächter, auf den man schießen könnte, und zweitens schieße ich nie auf Grenzwächter. Ich schieße überhaupt nicht. Und so möchte ich Sie bitten, mich aus dem Spiel zu lassen. Sie sehen, mein Bild ist beinahe fertig und ich möchte noch vor Abend Sie den
Bild.
Letzten...
Als ob es Ihnen schon genug Bilder gäbe auf der Welt. Museen sind doch voll von dem Zeug. Lassen Sie doch mal sehen. Na, was Sie da machen, das macht Merlin aber besser.
Finden Sie?
Aber sicher. Na, der malt doch auch so modern, da weiß man auch nie, was oben und was unten ist.
Merlin gefällt Ihnen also nicht.
Das hängt davon ab, für welche Zeitung ich schreibe.
Warum? Schreiben Sie denn auch über Kunst?
Mein Herr, ich bin Journalistin, ich schreibe über alles. Wenn es nirgends einen Krieg gibt, könnte ich mir eigentlich die Wartezeit verkürzen und eine kleine Sache über Sie schreiben, was? Der weltfremde Künstler, der nicht weiß, dass er auf dem Pulver fasst. Sie, das ist gut. Das ist gut. Weltfremder Künstler, der nicht weiß, dass er auf dem Pulver... Wie heißen Sie?
Merlin.
Wie?
Merlin.
Merlin?
Merlin. Eduard Merlin.
Na, hab ich mir doch gleich gedacht. Na, der Stil, nicht? Schon nicht mehr nötig. Herr Merlin, ich wittere etwas Besseres als die Kunst. Die Sache hört sich vielversprechend an. Aber vielleicht kann ich Sie meinen Kriegsbericht einflechten.
Ja, aber wenn ich bitten darf, nicht als Helden.
Mal sehen. Mal sehen, vielleicht als Opfer. Wer weiß. Es hängt davon ab, wie die Sache ihren Lauf nimmt.
Also entschuldigen Sie, Fräulein Meierle. Aber jetzt muss ich mich wirklich dran halten, sonst wird dieses Bild nicht mehr fertig. Dass dieser verdammte Krieg aber auch nicht woanders stattfinden kann. So eine richtige Grenze, die ist doch lang.
Aber gerade hier ist sie am heikelsten. Der Fluss ist so seicht, man kann ihn durchwaten. Sehen Sie? Sehen Sie? Da warten schon ein paar blavatische Soldaten hindurch.
Tatsächlich.
Ja. Jetzt kommen Sie am Beobachter vorbei. Wird er beobachtet, was? Freut sich wohl auch, dass er was zu tun bekommt. Fein. Fein. Jetzt geht's los. Will die Poczekowina bleiben?
Ja, ja. Allerdings. Ohne die wird der Krieg ein wenig einseitig. Ein Feind muss schon dabei sein. Vielleicht wissen die noch nichts davon.
Sehr möglich.
Wäre es nicht angebracht, wenn Sie gingen und die Poczekowina benachrichtigten?
Ich?
Ja.
Ich? Auf keinen Fall. Ich bleibe hier, sonst entgeht mir was. Meinetwegen können die Blavatze das ganze Land überfluten. Mir ist das gleich. Sehen Sie! Sehen Sie! Sehen Sie dort? Ein blavatzischer Offizier. Hübsche Uniform, nicht? Sieht nett aus. Ich glaube, der kommt auf uns zu. Wo ist denn meine Puderdose?
Ja, dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als einzupacken. Ich bin schließlich kein Messionnier.
Kein was?
Ein berühmter Schlachtenmaler.
Oh, das gibt's auch?
Das gab's mal. Dafür gab's damals noch keine Journalisten.
Hallo, Sie! Was tun Sie hier?
Guten Tag, Herr General.
Ich bin Major. Darf ich mir die höfliche Frage erlauben, was Sie hier tun?
Herr Major, ich bin vom Trara und vom Quark. Würden Sie so liebenswürdig sein, mir ein paar Fragen beantworten? Wie ich
Sie muss Sie bitten, gnädiges Fräulein, mir zuerst meine Fragen zu beantworten. Aber zunächst der Zivilist. Was tun Sie hier?
Ich versuche zu malen, Herr Major. Aber wenn Sie darauf bestehen, ausgerechnet hier Ihren Krieg zu führen, dann muss ich mir wohl einen anderen Platz aussuchen, denn ich fürchte, Sie sind eine Übermacht.
Sie bleiben zunächst hier. Zivilisten sind immer verdächtig und hier an der Grenze ganz besonders.
Ja, mein Bester, ich bin völlig neutral. Ich könnte überhaupt nicht neutraler sein.
Das macht Sie noch verdächtiger. Wer nicht unbedingt für die blavatzische Sache ist, der ist gegen die blavatzische Sache.
Aber mein lieber Major, Sie können kaum von mir verlangen, dass ich für die blavatzische Sache bin, wenn ich noch nicht einmal weiß, was die blavatzische Sache eigentlich ist.
Die ganze Welt weiß das.
Er ist doch nur ein Maler, Herr Major.
Zeigen Sie mal das Bild her. Was? Das soll ein Bild sein? Das ist doch nichts als ein...
Ja, sehen Sie, die moderne Kunst. Jetzt wird man Ihr Bild vielleicht noch für eine verschlüsselte Landkarte des Grenzgebietes halten und Sie werden als Spion verhaftet.
Spion?
Ja, das wäre eine Story.
Ein Spion. Ich habe es mir doch gleich gedacht.
Ist das nicht köstlich?
Also, lieber Major, vielleicht sind Sie in der modernen Kunst nicht bewandert.
Das, Kunst?
Naja, das ist ja auch nicht erstaunlich. Das Kriegsgewerbe nimmt einen gewissen Anspruch und erforderte, wie ich mir habe sagen lassen, den Einsatz der ganzen Person. Also, passen Sie mal auf, der Kubismus, der ist eine Richtung in der Malerei, bei welcher das Sujet, der Gegenstand aus mehreren Gesichtswinkeln zu gleicher Zeit...
Es ist Krieg. Da ist keine Zeit für Gegenstände oder Gesichtswinkel. Sie sind ein Spion? Das war mir sofort klar.
Fräulein Meierle, das habe ich Ihnen zu verdanken. Ich hoffe, die Quarkleser werden mit Ihnen zufrieden sein.
Aber das sind Sie immer. Ich bin stets bemüht, Ihnen das zu geben, was Sie haben wollen.
Wie bitte? Ach so, ja. Bitte nicht zu schnell. Nein, ich muss hier erst meine Pinsel in Terpentin auswaschen. Verstehen Sie? Sonst trocknet nämlich die Ölfarbe an Ihnen ein und dann werden Sie ganz steif.
Alles Kiego.
Ja, ganz recht. Es gibt übrigens viele Maler, die zu jedem Gemälde neue Pinsel gebrauchen. Aber das ist ziemlich teuer.
Du.
Ja. Ja, ich komme ja schon.
Und nun zu Ihnen, gnädiges Fräulein.
Ja, einen Augenblick. Augenblick, Herr Major. Ja, jeder hat Merlin an der blavatischen Grenze als Spion... Sagen Sie, Herr Major, was geschieht mit ihm? Wird er erschossen? Ich muss es nämlich wissen, ich bin von der Zeitung.
Zeitung? Was ist Zeitung? Im Krieg ist keine Zeitung.
Aber Herr
Major, keine Zeit für Zeitung.
Gerade im Krieg. Der Krieg ist für die Zeitung da. Zeitung, verstehen Sie? Presse.
Presse? Ach, Sie sind von Presse?
Na, endlich.
Na ja, das ist etwas anderes. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle? Zdanko Kostelanec, Major der 7. Blavatischen Landjägerdivision. Wir erobern soeben die Braczegowina. Die anhaltenden braschogowinischen Provokationen zwingen uns wieder zu den Waffen zu greifen und um die Freiheit unseres Lebens, unserer Meinung...
Die beiden wirklich überaus martialisch aussehenden blavatischen Soldaten führten mich zum Fluss hinunter, zogen sich dort die Stiefel aus, befahlen mir das Gleiche zu tun, was ich tat, und nun warteten wir durch den Fluss dem anderen Ufer zu. In der Mitte des Flusses stand noch immer dieser Beobachter und beobachtete. Ich rief ihn an.
Herr Beobachter, beobachten Sie, was hier geschieht?
Ich notiere gerade.
Was tun Sie gerade?
Notieren!
Wissen Sie, wer ich bin?
Nein!
Ich bin Eduard Merlin.
Merlin! So! Ich habe Ihre letzte Ausstellung bei Le Jeune in Paris gesehen. Sehr stark.
Wie bitte? Ich verstehe nicht.
Ihre letzte Ausstellung in Paris. Sehr stark.
Es freut mich, dass sie Ihnen gefallen hat.
Das stärkste aber Stück schien mir Nummer 11. Komposition auf grüner Fläche.
Ach du lieber Gott.
Ich schätze es selbst sehr. Aber ich werde soeben verschleppt.
Was?
Ich werde verschleppt.
Ich beobachte es.
Und was gedenken Sie zu tun?
Nichts. Eingreifen kann ich nicht. Ich bin nur Beobachter.
Gibt es hier irgendwo auch Eingreifer?
Nein, das tun nur die Kriegführenden.
Ach so!
Was sagen Sie?
Ich meinte nur, ach so!
Ach so!
Schon gut, mein Freund. Nur nicht so schnell. Ich finde nämlich das Gehen auf diesem Grund ein wenig beschwerlich. Nein, es ist nicht das kalte Wasser, die Kieselsteine stechen etwas. Findest du nicht? Na ja, ihr seid es natürlich gewohnt. Aber für mich ist diese Art des Transportes ein wenig ungewohnt.
Als wir jedoch das andere Ufer erreicht hatten, entspann sich zwischen den beiden Soldaten ein Streit. Den Wortlaut verstand ich nicht, dazu reichte mein Blavatisch nicht aus. Aber dem Umstand, dass der eine Fluss aufwärts, der andere dagegen flussabwärts deutete, entnahm ich, dass sie sich über die Richtung, in der ich zu führen sei, nicht einig werden konnten. Der Streit wurde immer heftiger und schließlich begannen sie sich zu prügeln. Auf diese Gelegenheit hatte ich natürlich gewartet und entwischte ihnen. Unter der Deckung von Buschwerk und Gesträuch kroch ich den steilen Damm hinauf, arbeitete mich oben durch dichten Nadelwald, bis ich schließlich zu einer Lichtung kam. Hier setzte ich mich hin, um mich zu verschnaufen. Zündete mir eine Zigarette an und zog meinen Skizzenblock hervor. Bekanntlich gibt es ja in einer Waldlichtung allerhand festzuhalten. Und es gibt Maler, die ihr ganzes Leben lang nicht über Sujets dieser oder ähnlicher Art hinausgekommen sind. Ich nenne sie Waldlichtungsmaler. Aber kaum hatte ich meinen Bleistift angesetzt, da trat eine junge Dame aus dem Wald hervor. Sie hatte ein weißes Kleid an, des Typs, den man duftig nennt. Außerdem trug sie einen Strauß Wiesenblumen in der Hand. Vorsicht diesmal, man weiß nie, welcher Methoden sich Berichterstatterinnen bedienen. Jedenfalls ist sie hübsch.
Ach, ich habe Sie doch hoffentlich nicht erschreckt.
Keineswegs, mein Fräulein. Ich bin an Schrecken ganz anderer Art gewöhnt.
Sie sehen so hingegeben aus.
Ich bin etwas echauffiert.
Sie sind gewiss ein Künstler.
Ja, das bin ich. Ich bin Eduarde. Ich meine...
Sie sind ein Dichter? Oder gar von der Presse?
Beides. Es ist dasselbe.
Hm. Und jetzt denken Sie sich gewiss gerade ein neues Gedicht aus.
Richtig.
Haben Sie schon ein paar Strophen fertig?
Nein. Ich habe eben erst angefangen.
Stört Sie denn unser Krieg nicht?
Ach, das kann ich eigentlich nicht sagen. In meiner Seele herrscht tiefer Frieden. Außerdem habe ich mich, wie Sie sehen, ein wenig abseits gesetzt.
Ja.
Übrigens soll es ein Kriegsgedicht werden.
Aha. Ach, es muss herrlich sein, ein Dichter zu sein.
Es ist nicht übel.
Die mannigfachen Erfahrungen, Regungen der Seele in große Worte umsetzen zu können.
Das macht Spaß.
Oder gar ein Reim.
Ja, das will natürlich gekonnt sein.
Soll ich Ihnen mal was gestehen?
Und wenn Sie Lust haben.
Ich dichte auch.
Oh, das kann ich mir denken.
Warum? Sieht man es mir an?
Aber durchaus nicht, mein Fräulein.
Schade.
Nein. Im Gegenteil. Ich finde sie überaus reizend, wenn ich das so sagen darf.
Mhm.
Tja, ich hätte jedenfalls nicht gedacht, hier mitten im Krieg und so fern der Heimat jemanden zu finden, mit dem es sich so angenehm plaudern lässt. Tja. Aber ich will Ihnen etwas gestehen.
Ja?
Ich bin gar kein Dichter.
Kein Dichter?
Ich bin Maler.
Ach, das ist auch gut. Auf jeden Fall sind Sie Künstler. Ach, die Kunst ist so schön.
Sehr schön.
Wir wollen von der Kunst sprechen, ja?
Hm. Ach, wissen Sie, gnädiges Fräulein, die Kunst ist zwar sehr schön, aber als Gesprächsthema ist sie doch eigentlich weniger geeignet. Man zerredet die Dinge so leicht.
Hm.
Wollen wir nicht lieber von Ihnen sprechen? Von Ihrem Leben? Ihren Plänen.
Ach, meine Pläne. Hm? Papa will mich dem Sultan zur Frau geben.
Dem Sultan?
Ja, wir haben einen Sultan. Wussten Sie das nicht?
Ach, doch, natürlich.
Ja.
Ach, und Sie wollen den Sultan nicht?
Nein, der ist über 70, fett und böse. Außerdem hat er schon 3 Frauen.
Ach, das ist zu viel.
Oh, das freut mich, dass Sie das auch finden. Ja, Sie denken modern.
In manchen Dingen, ja. Hm. Na, und der Sultan? Will er Sie?
Tja, der kennt mich doch gar nicht.
Ah, er kennt Sie nicht?
Nein.
Hm. Das eröffnet mancherlei Möglichkeiten.
Was meinen Sie? Ah, das sind die Protschikowiner.
Erkennen Sie das an den Schüssen?
Ja, das habe ich im Gefühl.
Welch merkwürdige Gefühle Sie fähig sind, gnädiges Fräulein.
Ich bin auch sehr tiefer Gefühle fähig. Aber das ist etwas anderes. Schüsse kann ich schon seit meiner frühesten Jugend unterscheiden. Papa hat es mir beigebracht. Ja, er ist nämlich der Oberkommandierende unserer Armee, General Krikorovanovich. Sie haben sicher schon von ihm gehört.
Und ob ich von ihm gehört habe?
Mhm.
Einer der fähigsten Kriegsmänner unserer Zeit.
Der fähigste?
Ja, der fähigste, ja. Hm. Ja, dann meinte ich vielleicht doch einen anderen.
Ich heiße Sulaika.
Oh, Sulaika Grigorovanovic. Ein schöner Name.
Gefällt er Ihnen? Hm. Bravo! Oh, das sind unsere Jungs. Die stehen ihrem Mann, was?
Also, dass Ihr Papa Sie im Krieg hier allein herumlaufen lässt, macht er zu unverschleiert. Oder weiß er gar nichts davon?
Ach doch, natürlich, Papa weiß es. Aber mir tut keiner was. Dazu haben Sie alle viel zu große Angst vor ihm.
Aha.
Ah, das sind ja die Protschegowiner. Wir sollten uns verstecken. Wenn die Protschegowiner Sie erwischen, dann werden Sie als Spion erschossen. Die sind sehr unerbittlich.
Ja, sind die Blavatsier erbittlicher?
Aber wesentlich. Unsere Leute sind wundervoll.
Ehrlich gesagt, ich verstehe den Verlauf dieses Krieges noch nicht ganz.
Wieso denn?
Ja, Ihre Leute sind doch eben erst in die Protschegowina eingerückt, nicht
wahr? Ja, aber nur in den Teil, der rechtmäßig uns gehört.
Ja, ja gut, aber...
Jetzt folgt der protschegowinische Gegenangriff.
Ist das immer so?
Immer.
Ja, aber dann müssten doch zunächst einmal die zurückweichenden Blavatsier hier vorbeikommen.
Unsere Jungs weichen nicht zurück.
Also das bedeutet, dass die beiden Armeen in den anderen Ländern vorrücken und gleichzeitig gegenseitig voneinander abrücken. Das ist also sehr seltsam.
Die Protschegowiner sind im Anrücken. Kommen Sie schnell, wir wollen uns verstecken, schnell.
Fräulein Grigorovanovic, so sehr ich auch Lust hätte, mich jetzt mit Ihnen zu verstecken, es geht nicht. Denn leider ist es so, dass ich am anderen Ufer mit jemandem etwas abzurechnen habe.
Ja, aber...
Ich werde mich also von den Protschegowinern gefangen nehmen und fortschleppen lassen, wenn es mir gelingt, ihnen verdächtig genug zu erscheinen. Was eigentlich nicht allzu schwer sein sollte.
Ach, ich hätte es mir denken können. Sie wollen natürlich in den Krieg.
Nein, ich kann Ihnen versichern...
Nachdem wir uns eben erst kennengelernt haben und über die Kunst hätten sprechen können.
Fräulein Grigorovanovic, Sie kennen mich nicht. Sonst wüssten Sie, dass ich an sich die Kunst dem Krieg vorziehe. Außer vielleicht der Neoromantik. Aber... Ich habe dort drüben wirklich etwas sehr Wichtiges zu erledigen.
Ach ja, das kenne ich. Das sagt Papa auch immer. Ich habe etwas sehr Wichtiges zu erledigen, sagt er, schlägt die Haustür zu und... Ja, und bevor man sich versieht, macht er irgendwann einen Krieg. Ach, ihr Männer seid doch alle gleich.
Halt! Keiner rührt sich! Was tun Sie da?
Ich unterhalte mich mit einer Dame. Und Sie?
Ich erobere Blavatien.
Tja, dann lassen Sie sich durch uns nicht aufhalten.
Haben Sie hier in der Nähe blavatische Truppenteile gesehen?
Wir waren so in unserer Unterhaltung vertieft, dass wir nicht richtig aufgepasst haben. Haben Sie etwas gesehen, gnädiges Fräulein?
Die blavatischen Truppen sind tief im Herzen eurer Protschegowina. Und ich rate Ihnen, kehren Sie um und retten Sie, was zu retten ist, bevor Papa Ihr Land dem Erdboden gleich macht. Und seine Bewohner als Sklaven an die Araber verkauft. Dazu ist er fähig, wenn er böse wird. Außerdem braucht er Geld.
Donnerwetter. Sie vereinen Zivilcourage mit patriotischem Eifer, Fräulein Grigorovanovic.
Grigorovanovic?
Ja, ich bin die Tochter des großen Generals.
Des größten Kriegers unserer Zeit, mein Freund.
Und wer sind Sie?
Etwa das Gegenteil.
Er ist ein Maler und steht unter meinem Schutz.
Gnädiges Fräulein, ein protschegowinischer Offizier rührt keine Dame an. Zumindest nicht bei der Ausübung seiner vaterländischen Pflicht. Aber Sie, Künstler sind immer verdächtig und machen Scherereien. Ich muss Sie festnehmen und ins Hauptquartier bringen.
Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung, Herr Offizier. Leben Sie wohl, Fräulein Grigorovanovic. Wir sehen uns bald wieder. Ohne Zweifel wird die blavatische Armee, so wie sie wieder hier ist, zu einem Gegenangriff ausholen, im Zuge dessen man mich vermutlich zurückerobern wird.
Ich werde dafür sorgen. Ich brauch's Papa nur zu sagen, er tut alles für mich. Ich bin sein einziges Kind.
Und trotzdem will er sie dem Sultan geben?
Er braucht das Geld.
Geld?
Ja, bei uns kann man von einem Generalsgehalt nicht standesgemäß leben.
Und daher muss er seine einzige Tochter Oh, na, wir werden sehen, Fräulein Grigorovanovic.
Hoffentlich erschießt man sie dort drüben nicht.
Aber wo denken Sie hin? So schnell schießen die Protschegowiner nicht. Jetzt, Ihr Gefangener, Herr General.
Bin Hauptmann.
Auch gut. Ich machte dem wackeren Protschegowiner keinerlei Schwierigkeiten. Wieder ging es durch die Plotinitsa. Das Mitglied der Internationalen Beobachtungskommission stand noch immer auf seinem Posten. Diesmal rief er mich an.
Transportiert man Sie jetzt zurück?
Ganz recht, ja.
Wie bitte?
Man transportiert mich zurück.
Das meine ich doch.
Diese Art der Konversation ist ziemlich sinnlos. Wechseln wir das Thema.
Wie hat Ihnen damals das Stillleben auf rotem Grund gefallen?
Sehr dicht in der Kompanie.
Wie bitte?
Sehr dicht!
Ach so, dicht. Ja, es war wirklich nicht schlecht.
Was sagen Sie?
Ich fürchte, Herr Hauptmann, das werden Sie nicht verstehen. Es hat mit Kunst zu tun. Ich bin, wie Sie wissen, Maler.
Deshalb habe ich Sie mitgenommen. Eine Vergeltungsmaßnahme. Heute Vormittag wurde unser großer porzegowinischer Maler Eduard Merlin von bewaffneten blavatischen Horden verschleppt und ermordet.
Ach, tatsächlich? Woher wissen Sie das?
Woher ich das weiß? Jeder Mann weiß es.
Na, ich wusste es nicht.
Die ganze Welt weiß es und ist empört. Die Zeitungen haben Extrablätter herausgebracht, in denen die grauenvolle Tat bis in die kleinsten Einzelheiten beschrieben ist. Seine letzten Worte waren: Lebe wohl, mein protschegowinisches Vaterland.
Das hat er von Andreas Hofer gestohlen.
Die Regierungsgebäude sind auf Halbmast geflaggt. Die Büros sind geschlossen, die Kinder haben schulfrei.
Ach, wie schön für die Kinder. So macht sich die moderne Kunst bei der jungen Generation populär.
Eben. Noch vor wenigen Stunden hat er dort gesessen und gemalt.
Und wo ist das Bild?
Man hat es zusammen mit seinen Pinseln und der Staffelei im Trauerzug mit militärischen Ehren in die porzegowinische Nationalgalerie zu Piloty überführt, da man seiner sterblichen Überreste nicht habhaft werden konnte.
Ja, um Gottes Willen. Dabei war es noch nass.
Was war nass?
Das Bild, nicht die Überreste. Wo sind die denn geblieben?
Von den blavatischen Barbaren verscharrt.
Wahrscheinlich war er denen genauso verdächtig, wie ich Ihnen bin.
Protschegowinischer Verdacht ist etwas anderes als blavatischer Verdacht.
Dieses Gespräch also gab mir ein Bild dessen, was geschehen war. Ich war tot und posthum zum Ehrenprotschegowiner ernannt worden. Fräulein Ilona Meierle hatte für ihre Sensation gesorgt. Quark hatte gesiegt. Vorläufig. Ich wurde ins protschegowinische Hauptquartier geführt. Es war das Bauernhaus, in dem ich die letzten Wochen verbracht hatte und wo ich noch diesen Morgen nichts ahnend und im tiefsten Frieden aufgewacht war. Das Hauptquartier war ausgestorben. Die Protschegowiner waren wohl alle auf Eroberung aus. Ein paar Soldaten schliefen, an die Mauer gelehnt. Und in dem Zimmer, in das ich geführt wurde, vorher mein Schlafzimmer, saß ein Offizier an meinem Schreibtisch. Neben ihm saß Fräulein Meierle. Sie war nicht sehr erfreut, mich wiederzusehen.
Sie?
Ja.
Um Gottes Willen, was tun Sie denn hier?
Das hängt wohl davon ab, was Sie mit mir tun.
Wer ist der Zivilist?
Ein blavatischer Maler, Herr Oberst. Eine kleine Vergeltungsmaßnahme.
Und woher kennen Sie ihn, Gnädiges Fräulein?
Ich? Ich kenne ihn nicht. Das heißt kaum. Er ist ein Vetter von mir.
Ach, das auch noch.
Ihr Vetter, ein blavatischer Maler?
Man sucht sich seine Verwandten nicht aus, Herr Oberst.
Also, Herr Oberst, ein dazu hätte ich nun wirklich
einen Maler also. Wissen Sie, was die Blavatier mit unserem größten Maler getan haben? Erschossen haben sie ihn.
Sind sie,
glauben
Oberst,
Sie ihm nicht, Herr Oberst, der lügt.
Erschossen haben sie ihn. Und ich hätte nicht übel Lust, ebenfalls kurzen Prozess mit Ihnen zu machen.
Ja, das halte ich für eine vorzügliche Idee,
also,
Herr Oberst.
Ich glaube, ich muss doch
leider übersteigen kurze Prozesse meine Befugnisse. Aber General Schlusch muss jeden Moment von der Eroberung Blavatiens zurück sein. Es ist schon 9:30. Wir müssen uns noch ein wenig gedulden. Hauptmann,
Herr Oberst,
führen Sie den Mann in Haft.
Also, Herr Oberst, in Gegenwart dieser Dame scheine ich nicht recht zu Worte zu kommen. Bitte sehr. Hier ist mein Pass.
Er spricht für sich selbst.
Gewiss wieder eine Fälschung. Schon als Knabe hat er mit Vorliebe Dokumente gefälscht.
Merlin?
Merlin.
Merlin? Ohne Zweifel, er ist es.
Er hat ihn dem Toten abgenommen. Leichenschändung. Schon als Knabe, da hat er mit Vorliebe...
Das Bild stimmt, wenn auch... Er ist ja gar kein Portugowiner.
Ja, dann kann er es nicht sein, Herr Oberst.
Ja, muss es sein.
Herr Oberst, ich will Ihnen ein kleines Geständnis machen, ja? Ich habe mit der Nachricht vom Tode Merlins noch ein wenig voreilig gehandelt. Naja, ein kleiner beruflicher Dreh, der sich ja Gott sei Dank in Ordnung bringen lässt, indem man das Opfer nachträglich... Sie verstehen.
Ja,
Sie müssen nämlich bedenken, dass die Sache auch Ihrem Lande sehr zugute käme, indem es die öffentliche Meinung gegen die blavatischen Barbaren zu ihren Gunsten beeinflusst. Und deshalb schlage ich vor, dass wir die Abwicklung der Ereignisse korrigieren und möglichst schnell...
Fräulein Meierle, gibt es eigentlich etwas, vor dem Sie zurückschrecken?
Gewiss. Vor der Zumutung, etwas zu schreiben, was meine Leser langweilen könnte. Herr Oberst, wie ist das also?
Ja, ich verstehe, Fräulein, ich verstehe völlig. Ihre Absichten sind durchaus, aber dennoch wissen Sie die Verantwortung. Ich bin Familienvater.
Keine Sentimentalität, Herr Oberst. Es gilt dem Besten Ihres Staates. Außerdem muss ich an meine Leser denken. Ein Tatsachenbericht ist ein Tatsachenbericht. Und wenn auch die Tatsachen erst nachträglich entstehen. Wir von der Presse haben eine Verantwortung zu tragen. Und ich darf von Ihnen als Offizier verlangen, dass Sie Verständnis dafür haben. Und Sie, Herr Merlin, Sie sind tot. Verstehen Sie? Tot. Die ganze Welt ist über Ihr Schicksal bereits eingehend informiert. Sie sind nicht groß genug, um den Willen des Schicksals zu korrigieren, wenn Sie Quark und Trara gegen sich haben.
Ein Überfall! Die Blavatia!
Was? Die Blavatia? Schon wieder hier? Das ist noch nicht einmal 10. Na, das geht zu schnell diesmal. Befehlen Sie unseren Leuten, das Feuer zu erwidern, Hauptmann. Ich packe auf jeden Fall ein.
Nehmen Sie mich mit, Herr Oberst.
Sie auf keinen Fall. Was sollte meine Frau denken?
Ach, bleiben Sie doch bei mir, Fräulein Meierle. Ich habe so einen hübschen Plan für Sie.
Leben Sie wohl. Ich kann nichts für Sie tun. Ich bin in Eile. Nicht durch die Tür, Herr Oberst. Durchs Fenster.
Ulrichka! 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 Ulrichka!
Wir sind umzingelt, Fräulein Meierle. Ach, die wackere Blavatia. Wissen Sie, ich glaube, die Sache wird einen ganz anderen Verlauf nehmen, als Sie es sich vorgestellt haben. Das wird erst eine Story. Ich bin wirklich gespannt, wer sie schreiben wird.
Halt! Keiner rührt sich. Sie sind Gefangene.
Aber Herr Major, ja ich doch nicht. Erkennen Sie mich denn gar nicht, Majorchen Quark, trara.
Doch, ich erkenne Sie.
Na also.
Sie haben Blavatien in einen internationalen Kulturskandal verwickelt. Sie sind schuld daran, dass man vom barbarischen Blavatien spricht. Man wird Sie dafür zur Verantwortung ziehen.
Mich? Aber Major, das ist Ihre Schuld. Sie haben versäumt, das zu tun, was in der Presse bereits eine Tatsache war.
Herr Major, Fräulein Meierle hat nach Ihrem besten Gewissen gehandelt. Überlassen Sie sie mir. Ich habe einen schönen Plan für Sie.
Das kann ich nicht. Sie hat einen feindlichen Akt begangen. Sie ist ein Feind der blavatischen Sache.
Ich? Ja, aber ich bitte Sie, ich bin kein Feind irgendeiner Sache.
Sie kommen beide mit. Diesmal werde ich Sie selbst hinübergeleiten. Herr Merlin, wir freuen uns, dass die brotschukowinischen Barbaren Sie nicht erschossen haben. Welch großer Künstler wäre der Welt verloren gegangen. Und vor allem uns, Blavatier, die wir uns schon immer zu Anwälten der schönen Künste gemacht haben.
Diese Tatsache ist berühmt.
Sie werden die verleumderischen Meldungen Lügen strafen und bei uns über den Rundfunk sprechen.
Nein, das nicht.
Selbstverständlich sind Sie Gast des blavatischen Staates.
Sehr gern, Herr Major.
Außerdem erwartet Sie Fräulein... Grigor Ivanovich, am anderen Ufer. Reizende Kleider, was? Etwas für Kenner und Liebhaber. Sie hat etwas Dringendes mit Ihnen zu besprechen.
Das trifft sich gut. Ich auch mit ihr. Und so ging es denn wieder durch den Fluss. Diesmal bei Nacht. Der Beobachter war nicht auf seinem Posten.
Wo ist denn der Beobachter?
Nachts ist er nicht da.
Es ist wohl zu dunkel, um zu beobachten.
Ganz recht.
Wann geht er denn?
Um 8.30 Uhr.
Und wann kommt er?
Er sollte jeden Morgen um 9 Uhr hier sein, aber oft verspätet er sich.
Und im Winter?
Im Winter führen wir keinen Krieg.
Aha.
Musik.
Am anderen Ufer wartete Fräulein Krikorovanovic. Sie war sehr erfreut, mich zu sehen.
Ungeheure Unverschämtheit.
Sehen Sie? Wir haben Sie zurückerobert.
Na, großartig haben Sie das gemacht.
Nicht wahr? Ich habe auf Sie gewartet.
Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es spät in der Nacht und dazu Krieg ist.
Wer ist die Dame?
Fräulein, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich bin von der Presse. Würden Sie mir ein paar
Fragen
beantworten?
Das ist meine Cousine.
Das ist nicht wahr, Fräulein. Das sagt er nur, um mich einzulegen.
Aber wir verstehen uns nicht sehr gut. Wissen Sie, man sucht sich ja bekanntlich seine Verwandten nicht aus.
Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Cousine in dieser Gegend haben.
Ich hielt es ehrlich gesagt nicht für erwähnenswert. Außerdem wurden wir ja unterbrochen.
Was tut sie hier?
Also sie spioniert herum. Das ist eine Vorliebe von ihr.
Ich verlange, dass man mich sofort...
Ich muss allein mit Ihnen sprechen. Major Kostelanitz, führen Sie die Dame etwas abseits.
Jawohl, Fräulein Grigorowanowitsch. Herr Butschi?
Ich warne Sie, ich bin von der Presse.
Aber nicht aus den Augen lassen. Könnte man Sie nicht fesseln oder so etwas?
Nehmen Sie die Bewachung dazu, Major Kostelanitz.
Jawohl, Fräulein Grigorowanowitsch.
Das ist ja empörend. Empörend! Die Welt wird davon reden.
So. Jetzt gehöre ich Ihnen.
Mir?
Ja. Wir wollen fliehen.
Fliehen? Ach so. Sie meinen, ich soll Sie entführen?
Ja, der Sultan hat nach mir geschickt.
So, der Sultan. Ah, das ist günstig.
Günstig?
Außerordentlich günstig. Sie sagten doch, er kennt Sie nicht.
Ja, das tut er auch nicht.
Dann geben wir ihm meine Cousine.
Ja, will sie denn?
Ich habe sie nicht gefragt.
Ja, haben Sie denn das Verfügungsrecht über sie?
Ich bin ihr Vormund.
Aber trotzdem...
Ja, sie ist eine Waise. Und ich weiß nicht recht, was ich mit ihr anfangen soll. Sie macht mir viel Kummer.
Ach ja, dann allerdings, ja.
Je mehr ich darüber nachdenke, desto zukunftsreicher scheint mir der Plan.
Ich finde es eine sehr gute Idee.
Sie ist doch dort gut aufgehoben.
Sehr gut.
Und man sorgt für sie. Mhm. Ich meine, es gibt genug zu essen und so. Und
dreimal am Tag gebratene Hammel mit Paprika und gerösteten Mandeln gespickt.
Ach, vorzüglich.
Zum Frühstück und zum Tee kandierte Kirschen in türkischem Honig mit Vanillesoße.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Na, das ist ja ausgezeichnet. Sie liebt türkischen Honig und gebratenen Hammel.
Ja?
Ist er sehr fett?
Wäre der Sultan sehr.
Nein, der Hammel.
Auch.
Das ist großartig. Genau das Richtige für sie. Schon als Kind hat sie gern fett gegessen.
Ach, sieht man ihr aber gar nicht an. Ich meine, für den Sultan dürfte sie ruhig etwas dicker sein.
Bei dieser Kost kommt er schnell. Aber wie leiten wir die Sache jetzt in die Wege?
Oh, das ist ganz einfach. Der Agent des Sultans ist hier, um auf meinen Vater zu warten, wenn er von der Eroberung zurückkommt. Das Geld hat er bei sich. Aber wir müssen ihm eine Kleinigkeit abgeben.
Oh, die soll er haben. Wie viel hat er denn bei sich?
50.000 blavatische Pengel. Das ist viel Geld. Bin eben noch jung. Aber seien Sie mir bitte nicht böse. Ihre Cousine ist nicht so viel wert.
Da haben Sie recht, Fräulein Grigorowanowitsch. Sie ist längst nicht so viel wert.
Meine Damen und Herren, eines haben Sie inzwischen gewiss schon gemerkt. Ich führte gegen Fräulein Ilona Meierle nichts Gutes im Schilde. Aber ich darf vielleicht unter den Umständen voraussetzen, dass Sie für diese meine Abneigung Verständnis haben. Lassen Sie mich jedoch kurz zu Ende erzählen. Der Agent des Sultans. Er war genau so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte.
Ihr habt mich rufen lassen, Fremder.
Ganz recht, mein Freund. Wollt ihr euch viel Geld verdienen?
Wenn es mich nicht mit des Sultans Gesetzen in Konflikt bringt, sehr gern.
Ja, wir wären die Letzten, die Sie mit irgendetwas in Konflikt bringen wollten. Nicht wahr, Fräulein Grigorowanowitsch?
Ja, die Letzten.
Ihr habt 50.000 Pengel bei euch.
Ja, Herr, sie sind für den Ankauf der Tochter unseres großen Generals.
Ja, ganz recht. Aber mein Freund... Ich gebe euch eine andere statt ihrer.
Nein, das wird der Sultan niemals.
Und das Geld sei euer.
Wer ist die andere? Ist sie schön?
Ganz schön, ja.
Na, ganz schön, das kann man eigentlich nicht sagen.
Ja, wenn auch längst nicht so schön wie Fräulein Grigorovanovic. Aber, mein Freund, 50.000 Tengel sind 50.000 Tengel, nicht?
Ja, das sind sie.
Ja, wir verstehen uns.
Die Sache ist also perfekt. Die Dame ist bei Major Kostelanitz. Sag Ihnen meinen Namen, dass er sie dir ausliefern soll. Eine Quittung kannst
nein,
du
nein, nein, das ist nicht nötig. Nein, nein. Meine Cousine ist im offiziellen Sinne nicht existent.
Möchten Sie sie nicht noch mal sehen?
Nein, da, nein, nein, nein. Danke, danke. Aber ich möchte unserem Freund noch ein paar Ratschläge geben, wie sie zu behandeln ist.
Der Sultan braucht keine Ratschläge. Er tut das
ja,
nötige.
Ohne Zweifel. Aber er mag finden, dass sie vielleicht etwas anders ist als seine anderen Frauen. Es könnte sich herausstellen, dass sie anfangs ein wenig widerspenstig ist.
Das sind sie alle. Anfangs bedürfen sie alle der Züchtigung.
Eben. Darauf wollte ich hinaus. Der Sultan wird finden, dass die Dame anfangs der Züchtigung sehr bedarf.
Er wird die Sache in die Hand nehmen. In diesen Dingen lässt er nicht mit sich spaßen.
Ja, das beruhigt mich. Ich habe keine Zweifel, dass sie mit der Zeit gefügig werden wird.
Wird ihr nichts anderes übrig bleiben?
Ja, richtig. Nur noch etwas. Nichts zu lesen geben.
Kann sie denn lesen? Ja,
ich weiß es nicht, aber sie versucht es ab und zu.
Na, da könnt ihr euch drauf verlassen. Herr, der Sultan hat mit dererlei modernen Unsitten nichts im Sinn.
Fein.
Er selbst liest niemals, vor allem hasst er Zeitungen und alles, was damit zu tun hat.
Ja, das ist sehr vernünftig.
Er ist ein großer Herrscher. Er
scheint in der Tat einer der größten Herrscher unserer Zeit zu
sein. Der größte.
Der größte, ja. Ja, das freut mich. Vor allem für Fräulein Meierle, ja. Na, das ist alles, was ich zu sagen hatte. Leben Sie wohl, mein Freund.
Leb wohl, oh Fremder. Möge der Herr und sein Prophet euch segnen und alt werden lassen.
Dankeschön, Dankeschön.
So.
Ich bin erschüttert.
Wieso? Hat sie das alles so mitgenommen?
Nein, ich bin erschüttert über Sie.
Über mich?
Ja.
Nun, ich kann Ihnen versichern, dass ich es mir nicht zur Gewohnheit gemacht habe, meine Verwandten zu verkaufen. Dies ist durchaus ein Einzelfall.
Aber Sie sind ja ein Tyrann.
Glauben Sie wirklich?
Ja.
Vielleicht haben Sie recht.
Ich dachte, Sie seien so fortschrittlich in Ihren Ansichten.
Aus was hatten Sie das geschlossen?
Nun, Sie sind doch Künstler.
Vielleicht haben Sie ein falsches Bild von Künstlern.
Vielleicht.
Alle Künstler sind Tyrannen.
Dann passen wir beide nicht zusammen.
Vielleicht haben Sie recht, Fräulein Grigorovanovic.
Aber was wird aus mir? Ich kann doch nicht hier bleiben. Mein Vater wird das nicht überleben. 50.000 Pengel. Oh, armer Papa. Kein Geld und keine Tochter.
Liebes Fräulein Grigorovanovic, ich mache Ihnen einen Vorschlag.
Ja?
Ihrem Vater schicke ich einen Scheck und wir... Na, also wir wollen zunächst einmal von hier fort und nicht den neuen Angriff der Protschegowina abwarten. Dieser Krieg wird allmählich langweilig. Finden Sie nicht auch?
Er langweilt mich schon seit Jahren.
Sehen Sie, wir fliehen jetzt zusammen und... Und zwar in dem Auto, das Sie ohne Zweifel schon bereitgestellt haben, nicht wahr?
Ja.
Gut. Und ich verspreche Ihnen, dass Sie im Ausland sehr bald jemanden finden, der kein Tyrann ist und den Sie lieber heiraten wollen als mich.
Ja? Meinen Sie wirklich?
Ich bin überzeugt davon. Kommen Sie.
Und so geschah es auch. Kurz hinter der Grenze verliebte sich Fräulein Grigorovanovic in einen jungen Journalisten. Er hatte kein Geld, denn er stand am Anfang seiner Karriere. Aber ihm konnte geholfen werden. Ich gab ihm die Chance seines Lebens, die alleinigen Rechte auf die Geschichte, die ich Ihnen soeben erzählt habe, inklusive Fräulein Ilona Meierles einzigartigem Schicksal. Er verkaufte seine Berichte sofort an die illustrierten Zeitungen Trara und Quark, trotz der Tatsache, dass sie auf Wahrheit beruhten, und konnte bald darauf Fräulein Meierles Posten bei diesen Blättern antreten und seine Suleika heiraten. Über Fräulein Meierle selbst hat meines Wissens niemals mehr jemand gehört, aber es ist anzunehmen, dass ihr Leben innerhalb der Grenzen orientalischer Konvention verlaufen ist. Sie ist verschollen, aber ihresgleichen wandeln viele unter uns. Nicht wahr, meine Damen und Herren?
An den Ufern der Plotnitzer von Wolfgang Hildesheimer. Komposition Siegfried Franz. Darsteller Joachim Thege, Hannelore Schroth, Dina Hinz und andere. Regie Fritz Schröder-Jahn. Das war eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1956.